Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen zu einem Ausflug in die Welt der Pflanzen. Rose, Zimt und Löwenzahn lässt die erfolgreiche Kinder- und Jugendbuchautorin Cornelia Funke in ihrem neuen Buch wachsen. Eine zauberhafte Geschichte mitten in Brooklyn, wo man ja so viel Grünes gar nicht unbedingt vermuten würde. Ich freue mich, gleich mit ihr über das grüne Königreich zu sprechen. Pfefferminze, Löwenzahn und Baumwolle, das sind nur drei Pflanzen, die eine wichtige Rolle spielen im neuen Buch von Cornelia Funke. Und das ausgerechnet in New York, genauer gesagt in Brooklyn, denn dort muss die 12-jährige Caspia mit ihren Eltern den Sommer verbringen, weil ihr Vater dort arbeitet. Das gefällt ihr erst gar nicht, sie mag nämlich keine Großstädte, aber sie findet gleich am Anfang ein Päckchen mit alten Briefen und damit geht sie auf eine Entdeckungsreise in die Vergangenheit, durch die Nachbarschaft, vor allem aber in die wunderbare Welt der Natur. Das grüne Königreich heißt Cornelia Funkes neuer Roman und ich freue mich jetzt mit ihr in Italien verbunden zu sein. Hallo, herzlich willkommen, Frau Funke, schön Sie zu sprechen.
Hallo, herzlichen Dank.
Das ist ja so ein Topos, dass so ein junger Mensch muss raus aus seiner vertrauten Umgebung, ohne Freunde. Das ist fast schon ein klassischer Topos, dachte ich, in der Literatur. Aber wie sind Sie auf die Idee gekommen, dass Caspia über Pflanzen quasi Wurzeln schlagen könnte?
Ja, also das Topos war nicht die erste Inspiration für dieses Buch, sondern die Pflanzen. Das heißt, ich hatte mit der Tammy Hartung Kontakt aufgenommen, einer amerikanischen Botanikerin, weil ich es so liebte, wie die über Pflanzen schrieb. Und ich habe gesagt, Tammy, wie kriegen wir das denn mal hin, dass wir ein Buch über Pflanzen machen, wo wir vielleicht ein paar Leser damit anstecken, mit unserer Leidenschaft für das Grüne. Und wir haben lange überlegt, was wir machen. Sachbuch über Geschichte, bis Tammys Mann Chris so nett sagte, Cornelia, du bist doch eine Geschichtenerzählerin, ihr müsst eine Geschichte erzählen. Und die Themen, also dieser Topos des Umziehens, des Entwurzelns und Wurzelns, der kam dann ganz von selbst. Also das kann ich nicht sagen.
Und Sie haben ja nicht nur Tammy Hartung mit ins Boot geholt, sondern auch noch Ihre halbe Familie da bei diesem Projekt involviert. Ihre Tochter hat übersetzt die Kochrezepte am Ende des Buches. Da hat Ihnen ja sogar Ihr Schwiegersohn geholfen.
Das kam auf ganz wilde Weise zusammen. Als wenn ich wirklich anfing, eine Wiese zu pflanzen. Und Entschuldigung, ich bin gerade wieder da, da klopfte jemand an die Tür.
Ach so, wir haben auch Ihren Hund schon gehört, glaube ich.
Ja, also die anderen kamen im Grunde dazu, als wenn man auf einer Wiese steht und hat die erste Pflanze entdeckt und dann plötzlich kommen immer mehr. Was auch ganz aufregend war, war, dass die Franziska Blinde dann noch illustrierte, die hier ja eine meiner Künstlerinnen sind, die hier zu Besuch kommen.
Genau, da haben Sie ja so eine Artist-in-Residence-Sache. Ja. Was bedeutet denn das? Wen laden Sie da zu sich ein?
Ich lade Künstler aus aller Welt ein, junge Künstler, die gerade erst anfangen, Illustratoren, Musiker oder Schriftsteller zu sein. Dass ich gerade abgebrochen habe, lag daran, dass mir eine kolumbianische Illustratorin durchs Fenster zuwinkte, weil die jetzt wegfahren. Das heißt, das ist bisher eine wunderschöne Erfahrung, wie die auch miteinander Freundschaften schließen, anfangen zusammenzuarbeiten. Und im nächsten Jahr wird nicht die Kunst der Schwerpunkt sein, sondern der Naturschutz. Ich hatte jetzt gerade eine junge Vogelforscherin hier und ich bin ganz gespannt, wer hier nächstes Jahr alles kommt. Das sind also, ja, aufregende Abenteuer hier.
Und wenn jetzt dann Franziska Blinde nebenan sitzt und ihre Geschichte zeichnet, können Sie das gut abgeben oder haben Sie nicht selbst, Sie sind ja selber auch eine ganz profilierte Illustratorin, haben Sie da nicht selber genaue Vorstellungen, wie so ein Buch aussehen sollte?
Ich habe ja vorher schon mit anderen Illustratoren gearbeitet und finde das immer sehr bereichernd. Und ich hatte die Franziska ja bewusst ausgesucht, weil die hier die unglaublichste Distel gezeichnet hatte. Also war das wieder mal so ein seltsamer Zufall oder wie man sie nennen will, dass ich diese Distel bei ihr auf dem Schreibtisch sah und dachte, die Franzi, die könnte doch das Grüne Königreich illustrieren. Das fand der Verlag dann auch. Und ich muss sagen, es war eine der aufregendsten Erfahrungen, in meinem Schreibzimmer zu sitzen und am Text zu polieren. Und links daneben saß die Franzi und machte ihre Zeichnungen.
Und so Pflanzen zu zeichnen, das schult ja auch sehr gut die Wahrnehmung, nicht? Das habe ich auch so gedacht. Damit kann man ja wirklich seine Wahrnehmung noch mal richtig schärfen.
Das ist das Aufregende. Pflanzen, die bringen einen so dazu, wirklich im Augenblick zu leben und zu sehen, oh mein Gott, was habe ich denn da gerade gesehen? Oder was habe ich gerade da entdeckt? Und ich glaube, dass vielen Menschen diese Freude inzwischen entgeht.
Aber Sie regen ja mit Ihrem Buch dazu an und jetzt schlagen wir das auch mal auf und gucken da mal rein. Das hat nämlich zwei Erzählebenen. Denn diese Caspia, die findet alte Briefe in einer Kommode von zwei Schwestern, Minna und Rosalinde heißen die. Und die letztere ist blind und reist mit ihrem Vater durch die Welt. Der ist Botaniker und sie schreibt Minna Briefe mit so Rätseln über Pflanzen. Die sind im Buch auch handschriftlich gesetzt. Was ist denn das für eine Familie? Was haben Sie sich da vorgestellt?
Ja, das ist wahrscheinlich sowas, wie ich mir vorstelle, oh mein Gott, das würde ich auch gerne machen, wenn ich einen Vater hätte, der Botaniker wäre. Und dann würde man Gärten und wilde Wälder überall in der Welt besuchen. Ich bin halt immer schon selber jemand gewesen, der von Pflanzen sehr, sehr fasziniert ist. Und natürlich musste ich erstmal die Geschichte finden, nachdem ja nur die Idee da war, über Pflanzen zu schreiben. Und es war so aufregend, wie die sich ganz von selbst einstellte. Die Minna in Brooklyn, die kleinere Schwester, die Rätsel, die sie sich stellen, um in Verbindung zu bleiben und dann die Caspia, der die Wurzeln wachsen.
Aber das Interessante ist ja, dass diese Rosalinde, die da auf Weltreise mit dem Vater ist, ist ja blind. Das heißt, ja, sie nimmt die Welt der Pflanzen auch nochmal ganz anders wahr.
Das kam, ich weiß noch ganz genau, als ich die Briefe anfing zu schreiben, musste ich die Tammy irgendwann anrufen und sagen, ich glaube, die Rosalinde ist blind. Und Tammy sagt erst, ja, ich weiß nicht, ob das funktioniert. Und ich habe gesagt, das ist ganz seltsam, die Geschichte verlangt das irgendwie. So ist das bei mir ja immer beim Schreiben. Mhm. Und ich glaube, das macht es für Kinder nur noch aufregender, weil eine Pflanze zu sehen ist ja eine Sache, aber die anzufassen, die zu riechen und also alle Sinne damit zum Leben zu bringen, ist ja was sehr Aufregendes. Was ich auch zeigen wollte, ist, das ist ein blindes Mädchen und die ist in mancher Hinsicht mutiger als die Caspia und geht raus in die Welt. Und das Mädchen, das sehen kann, lernt im Grunde von ihr.
Und sie zeigen ja auch, wie Pflanzen so alles lebendig machen. Also diese Caspia, die lernt dann da in Brooklyn auch so eine Art Kräuterhexe kennen, Mrs. Wahid. Sie geht in den Botanischen Garten, sie trifft einen sehr netten Jungen. Also sie macht sich diese fremde Stadt heimisch. Und da heißt es an einer Stelle mal, dass ihr diese Briefe von Rosalinde beigebracht hätten, dieses grüne Königreich zwischen all den Häusern und Straßen kennenzulernen. Heißt das, man braucht auch gar nicht unbedingt am Land zu leben, um Kindern die Freude an Pflanzen und an der Natur näher zu bringen?
Also ich habe am Anfang der Geschichte natürlich erst darüber nachgedacht, es auf dem Land spielen zu lassen. Aber dann dachte ich, wie viele Kinder wird das dadurch überhaupt nicht betreffen? Die meisten Kinder leben ja dann doch in einer Wohnung oder in der Stadt. Und ich wollte ja wirklich mit allen Kindern reden, wenn ich diese Geschichte erzähle. Und mein Schwiegersohn kommt aus New York, damit hatte ich ja ein bisschen Expertise. Und dann, die müssen wir natürlich noch unbedingt erwähnen, waren da die Juliane Campfield und ihre Tochter Caspia, nach der ich dann auch die Heldin benannt habe, die in Brooklyn sind. Und die Juliane leitet dort das Deutsche Haus und die dann für mich losgingen und mir immer Fotos schickten. Von ihr, so sieht der Eingang aus.
Ich habe mich auch gefragt, ob ihr Schwiegersohn, der die Kochrezepte gemacht hat, in die Mutter von Caspia eingeflogen ist, weil die kocht ja auch pausenlos und möchte ein Kochbuch schreiben. Haben denn die ganzen Figuren so reale Vorbilder?
Also ich glaube, bei dieser Geschichte war das wirklich so, dass die Wirklichkeit die Geschichte auf ganz natürliche und aufregende Weise fütterte. Und das ist, glaube ich, bei so einer Geschichte dann auch sehr wichtig. Ich kann ja nicht einfach über Brooklyn schreiben und sagen, naja, die wohnen da irgendwo, sondern wenn die Juliane mir ein Foto schickt und sagt, ich glaube, das ist das Apartmenthaus, dann wird das natürlich gleich viel aufregender.
Jetzt kennen ja viele Leser ihre irrsinnig erfolgreichen, fantastischen Bücher, sage ich mal. Das hier jetzt, ein Mädchen in Brooklyn, das scheint ja ganz in unserer Realität angekommen zu sein. Aber wenn man sich das dann mit den Pflanzen genauer anschaut, dann ist das doch eigentlich auch eine fantastische Welt. Allein wie Pilze oder Bäume miteinander kooperieren, oder?
Das beweist nur meinen Glauben, dass das Fantastische und das Wirkliche zusammengehören. Mhm. In diesem Buch, finde ich, zeigt sich das eigentlich aufs Wunderbarste, dass ich da wahrscheinlich recht habe. Und das war auch so aufregend daran, es zu schreiben.
Man merkt diesem Text auch an, und Sie haben es ja auch schon gesagt, dass da bei Ihnen eine echte Liebe zu Pflanzen da ist. Wie leben Sie selbst denn so mit Pflanzen? Ist bei Ihnen zu Hause alles grün oder gehen Sie regelmäßig in den Wald? Wie leben Sie das so aus?
Also früher war das so, dass ich nur überall Topfpflanzen stehen hatte. Das also war also ganz extrem und mein Mann teilte diese Leidenschaft. Aber inzwischen ist es so, dass ich immer weiter aufs Land rausziehe. Also ich lebe inzwischen ja auf einem Hügel in der Nähe von Volterra und habe hunderte von Olivenbäumen um mich herum, die meisten verwildert. Ich habe, wie ich jetzt von der Nora gelernt habe, 44 Vogelarten und ganz, ganz viele wilde Blumen. Also das Grüne Königreich hat mich im Grunde umziehen lassen, weiter und weiter weg von der Stadt. Und jetzt ist es hier so still, dass man nachts nur die Wildschweine hört.
Und wollten Sie denn mit dem Buch auch die Kinder ein bisschen dazu bringen, sich mehr wieder fürs Draußensein, fürs Grüne zu interessieren? Denn das hat ja vielleicht doch ein bisschen nachgelassen.
Ich glaube einfach, dass Kindern das fehlt. Es gibt ein Buch von Richard Löw, das heißt Das letzte Kind im Wald, wo er beschreibt, wie sehr Kindern dieses Nichtmenschliche fehlt. Gerade auch, wenn sie mit menschlichen Konflikten zu tun haben. Früher rannte man dann in den Wald, wenn die Eltern sich stritten. Oder man ging der Menschenwelt mal eine Weile aus dem Weg. Die Möglichkeit haben wir ja fast ganz, könnte man sagen, ausgerottet. Und deswegen greifen unsere Kinder natürlich dann zu einem kleinen Bildschirm oder sonst was. Und ich hoffe, man hört jetzt den Textton nicht von meiner Tochter.
Nee.
Gut, das wäre Harry Potter. Auf jeden Fall ist es einfach so, dass ich glaube, dass Kindern es fehlt, auch wenn sie es nicht wissen, dass sie ab und zu die Erinnerung bekommen, dass die Welt nicht von Menschen gemacht ist. Mhm. Und dass nicht alles gebaut oder von ihnen kontrolliert werden muss, sondern es so gut tun kann, wenn man in einer Umgebung ist, die ganz für alleine wächst.
Und mit Ihrem Buch können Sie die ja auch Pflanzen entdecken und hinterher sogar verarbeiten. Denn ich habe es ja schon gesagt, da sind Rezepte hinten drin. Haben Sie die alle schon ausprobiert, Frau Funke?
Ja, natürlich sind alle. Also Mike hat die alle ausprobiert, mein Schwiegersohn. Und ich höre inzwischen von immer mehr Lesern, dass sie die auch schon kräftigst ausprobieren, worüber Mike sehr aufgeregt ist. Und das ist natürlich jetzt so berührend, dass dieses Buch, wie mir eine Leserin sagte, das ist ja wie die wilden Hühner. Und das war natürlich interessant. Ich hatte das fast erwartet, dass es die Reaktion geben wird. Umso schöner ist, dass sie dann ganz von selbst kommt.
Jetzt ist ja die Grundfrage dieses Buches, würde ich mal sagen, kann man eigentlich überall Wurzeln schlagen? Sie selbst sind ja auch erst vor ein paar Jahren aus Los Angeles zurück nach Europa gezogen und leben jetzt, Sie haben es gesagt, in der Nähe von Volterra. Haben Sie da auch schon Wurzeln geschlagen?
Ja, und ich glaube, man kann das immer so, wie ich versuche es zu beschreiben aus meiner eigenen Erfahrung, eher durch Menschen und durch die Nichtmenschen. Man kann es im Grunde, indem man sich den Ort, an dem man da gelandet ist, aus was immer für Gründen, einfach ganz genau ansieht und auch wirklich bereit ist, den zu entdecken und als Abenteuer zu begreifen. Es war jetzt das Schönste, dass ich eine Leserreaktion bekam, wo mir ein Mädchen sagt, ich hatte solche Angst vor unserem Umzug und jetzt habe ich die nicht mehr. Also, wenn das passiert, ist natürlich wunderbar.
Cornelia Funke, vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben. Danke für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur.
Herzlichen Dank.
Alles Gute. Und das neue Buch von Cornelia Funke und Tammy Hartung ist unter dem Titel Das Grüne Königreich beim Dressler Verlag erschienen. Illustriert hat es Franziska Blinde. Vielleicht stecken Sie ja auch bei jedem neuen Buch erstmal die Nase zwischen die Seiten und genießen diesen besonderen Duft von Papier. Der Göttinger Verleger Gerhard Steidl hat ihn versucht einzufangen und zusammen mit Modeschöpfer Karl Lagerfeld ein Parfum kreiert, Paper Passion, quasi Leselust in der Flasche. Aber Gerhard Steidl macht auch unglaublich schöne, ganz besonders hochwertige Bücher und das in Zeiten, wo ja schon günstige Taschenbücher schlechter laufen, weil die meisten Menschen sparen müssen. Woher er seinen Enthusiasmus fürs besondere Buch nimmt und was ihn antreibt, darüber hat Nils Kahlefeld mit Gerhard Steidl beim Werkstattbesuch in Göttingen gesprochen.
Im Hinterhof der düsteren Straße 4 in Göttingen herrscht gespannte Aufmerksamkeit. Die vor einem knappen Jahr bei Steidl neu in Betrieb genommene Druckmaschine, die den Raum wie ein langgestrickter Riesenmähdrescher in futuristischem Design beherrscht, ist der heimliche Star. Gerhard Steidl, weißer Kittel, die Kulibatterie wie zur Abwehr böser Geister in der Brusttasche, geht seiner Lieblingsdisziplin nach, dem kreativen Spiel mit den Druckplatten.
Indem ich jetzt zum Beispiel bei diesem Vorsatzpapier die Schwarzplatte abschalte, kriege ich einen helleren Farbton, der nur durch die Druckmaschine eigentlich gestaltet ist, ne? Und habe damit eine schönere Anmutung für das Buch.
Als die neue Maschine im letzten Frühjahr per Tieflader angerollt kommt, sorgt das in der Göttinger Altstadt für große Augen. Rechts und links der doppelflügeligen Drucksaaltür bleiben gerade je 6 mm Platz. Aber was bitte bringt einen wie Steidl überhaupt dazu, eine Investition von rund 2,5 Millionen Euro zu tätigen? In Zeiten, in denen Nachrichten von Druckereischließungen, explodierenden Preisen und zusammenbrechenden Lieferketten die Runde machen. Vielleicht hat Steidl einfach aus der Geschichte gelernt.
In den 70er Jahren gab es für die Fotografie in Büchern ein wunderbares Druckverfahren, das war die Gravürtechnik. Das waren Kupferplatten, die im Flachbettverfahren Bogen bedruckten. Das war aber nicht rentabel, es war zu teuer. Und als der Offsetdruck, ein rotatives, im Grunde sehr billiges Druckverfahren in den 70er Jahren auf den Markt kam, wurden diese Maschinen alle verschrottet. Also es gab keine Alternative mehr, gut zu drucken.
Inzwischen hat der Offsetdruck den Höhepunkt seiner technischen Entwicklung erreicht. Sollten Hersteller der Maschinen aus Rentabilitätsgründen irgendwann ins Digitale wechseln, soll es Steidl nicht so gehen wie den Gravürdruckern der 70er.
Um es kurz zu sagen, eine solche Druckmaschine hat eine Lebenszeit von vielleicht 10 bis 15 Jahren. Danach gibt es Qualitätsmängel und ich wollte einfach bis an mein Lebensende eine schöne, sehr gute, die beste Druckmaschine besitzen, um die besten und schönsten Bücher zu drucken.
In Göttingen hat man schon immer viel Zeit und Papier investiert, um sich zum optimalen Druckergebnis vorzutasten. Mit integrierter Farbmessung lässt sich nun effektiver arbeiten.
In der Druckmaschine sind Kameras, die praktisch jeden einzelnen Bogen lesen, nicht? Und bevor er auf die Palette plumpst, ist der Bogen kontrolliert, ob die Qualität stimmig ist oder ob irgendwo ein Problem auftaucht.
Auf ein extra Lackmodul hat der Perfektionist verzichtet, obwohl er die so behandelten Bögen viel schneller weiterverarbeiten könnte. Doch Steidl, der einst mit Karl Lagerfeld ein Parfum namens Paper Passion kreierte, möchte Bücher, die auch in Haptik und Geruch überzeugen.
Der große Nachteil aber ist, dass das Papier mit dem Dispersionslack versiegelt wird. Also ich fasse nicht mehr Papier an, habe eine ganz andere Haptik. Ich fasse auf einen letzten Endes Kunststofffilm. Das Haupthandicap ist aber, dass die Bogen nicht mehr riechen. Und ein Buch, das nicht gut riecht, ist kein Steidl-Buch.
Gerhard Steidl, der sich mit einigem Understatement als Drucker bezeichnet, spricht begeistert von Gutenberg. Der Erfinder des Buchdrucks mit beweglichen Lettern ist für ihn auch ein gewiefter Berater, ein Marketinggenie. Während im Laufe der Offset-Jahre viel Wissen über die schwarze Kunst verschwunden ist, hofft Steidl auf ein Zurück in die Zukunft.
Dass da ein Drucker ist, der sich mit Papier auskennt, der mit Farben umgehen kann, der einen Satzspiegel beurteilen kann, die Schriften aussucht und empfiehlt, das Ganze druckt in einem entsprechenden Verfahren, das den Fotos und den Texten gerecht wird und dann eben auch die buchbinderische Arbeit betreut, nicht? Und dieses ganzheitliche Denken, das muss in die Druckereien zurück.
Dass Gerhard Steidl bei all dem kein Stück verbiestert wirkt, liegt wohl auch an seinem neuen Lieblingsspielzeug.
Wir kommen ja dann von dem dunkleren aufs hellere, aufs noch hellere, auf das gedruckte Papier. Ja. Also machen wir es so, wir schalten das Schwarz ab. Lass uns weg.
Ein Werkstattbesuch beim Göttinger Verleger Gerhard Steidl war das.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Vor 3 Jahren hat er den Literaturnobelpreis bekommen, Abdulrazak Görner. Und als das bekannt wurde, da mussten erstmal die Druckmaschinen angeworfen werden, weil so gut wie alle Werke des frisch gekürten Preisträgers vergriffen waren, zumindest die deutschen Übersetzungen. Inzwischen wurde und wird da einiges natürlich nachgeholt. Und gerade ist einer der großen Romane des aus Sansibar stammenden britischen Autors neu übersetzt worden. Die Abtrünnigen heißt das Buch, das jetzt mit dem Sticker Nobelpreis für Literatur in die Buchläden kommt. Dirk Fuhrich hat diesen Roman gelesen. Wer sind denn diese Abtrünnigen? Um wen geht's da?
Die Abtrünnigen sind diejenigen, die sich nicht in die Tradition fügen, nicht in die Konvention fügen, in das, was man so tut. Und da geht es im Wesentlichen um 2 Menschen. Das eine ist Rihanna. Die lebt im Haushalt ihres Bruders auf Sansibar und sie verliebt sich in einen britischen Kolonialbeamten Ende des 19. Jahrhunderts. Und diese Beziehung ist eigentlich nicht möglich, sowohl von Seiten der Briten, aber auch von Seiten der Einheimischen. Und dann springt das Buch so ja 60, 70 Jahre weiter in die 60er Jahre des 20. Jahrhunderts. Und da verliebt sich der brave Sohn einer anderen Sansibarer Familie in die Enkelin von dieser Rihanna. Und das wird auch nicht gerne gesehen in seiner eigenen Familie, weil diese Enkelin ist ja kontaminiert letztlich durch den Tabubruch ihrer Großmutter und gilt als eine nicht gute Frau, und so dass da also auch ein Konflikt in der Familie entsteht. Also es sind letztlich solche Menschen, die aus diesen Traditionen ausbrechen, um es mal ganz global zu sagen.
Und offenbar gleich zwei ziemlich komplizierte oder auch unmögliche Liebesgeschichten, die so gegen alle Konventionen gehen, eigentlich wie Romeo und Julia.
Ja,
oder?
Ganz genau. Also es geht um solche großen Liebesgeschichten, die wir in der Literatur ja seit langer Zeit kennen. Shakespeare, sagen Sie, Flaubert könnte man auch nennen, Emily Brontë oder Jane Austen. Liebe gegen Tradition wäre da das Stichwort. Es gibt aber noch einen dritten Abtrünnigen in dieser Geschichte, und das ist der Ich-Erzähler eines Teils des Romans, Rashid. Der ist nämlich ein Bildungsaufsteiger, der geht aus Sansibar nach Großbritannien, um dort an die Uni zu gehen, zu studieren und eben ein ganz, ganz anderes Leben zu führen als seine Familie, die in der traditionellen Lebenswelt verhaftet bleibt. Und er gilt auch als jemand, der weggeht, der die Familie in gewisser Weise verrät, obwohl es ja eigentlich zu seinem Gunsten ist, weil er kommt natürlich in der Kolonialgesellschaft Großbritanniens an und wird Professor, macht also eine große Karriere. Aber aus Sicht seiner Familie ist er jemand, der sie verrät.
Und das ist ja auch ein bisschen offenbar die Geschichte des Autors. Der kommt ja aus Sansibar, und das war ja mal eine britische Kolonie. Erst in den 60er Jahren ist Sansibar unabhängig geworden. Wie spiegelt sich das denn in diesem Roman, diese Geschichte?
Das ist natürlich ein großes Thema dieses Romans, wie ja der gesamten Literatur von Görner. Es ist aber hier so, dass das alles in diese persönlichen Geschichten, in diese individuellen Erzählungen integriert wird, sodass man nicht das Gefühl hat, hier wird jetzt so eine große Geschichte von Kolonialismus, Unterdrückung und so weiter erzählt, sondern es werden diese feinen Details werden sichtbar. Also es geht eben nicht nur um jetzt zwei Gegensätze, die bösen Kolonialisten und die armen Unterdrückten, nein, sondern es werden auch die Konflikte innerhalb der Gesellschaft in Sansibar gezeichnet. Denn dort gibt es auch eine arabischstämmige Oberschicht, die wiederum die anderen unterdrückt hat und die dann nach der Revolution in den 60er Jahren wiederum von den neuen sozialistischen Herrschern unterdrückt wird. Das ist der Fall von Rashids Familie. Also Görner zeichnet da ganz viele Konfliktlinien und historische Linien, die diesem, ja, ich würde sagen, es ist erfreulich uneindeutig, dieses Bild. Es ist ein großes Tableau und es ist eben keine Anklageschrift.
Aber ist es denn, würden Sie trotzdem sagen, es ist ein postkolonialistischer Roman, oder spielt dieses Thema Postkolonialismus da gar keine Rolle?
Doch, es spielt eine sehr große Rolle, aber es spielt auf eine sehr kluge, intelligente, sehr differenzierte Weise eben eine Rolle. Der Ich-Erzähler, in dem wir ja ein bisschen den Autor auch selber sehen können, der ja eben auch Professor geworden ist an der Kent University in England, er reflektiert diese Debatten schon, die es schon dann seit den 60er, 70er Jahren gab, also auch wie er in gewisser Weise gemobbt wird und beleidigt wird oder nicht zur Kenntnis genommen wird von seinen Studienkollegen am Anfang. Wobei es ihm ja gelingt, dann wirklich aufzusteigen und auch eine sehr, sehr herausgehobene Position zu bekommen. Und er reflektiert diese Unterschiede schwarz-weiß, also die Debatten über Hautfarben, Diskriminierungen. Aber das Ganze ist jetzt nicht moralisch so stark aufgeladen. Es wird eher in einem sehr ruhigen Gestus erzählt. Und es geht um die Vielfalt des Denkens und Seins, die möglich ist und die natürlich auch gerade vielleicht in dieser postkolonialen Gesellschaft Englands möglich ist, wo es eben vielen Menschen wie Görner ja selber auch gelungen ist, aufzusteigen und eben auch das intellektuelle Leben und das literarische Leben, wie im Falle des Nobelpreisträgers, mit zu prägen.
Also offenbar eine ziemlich lohnende und horizonterweiternde Lektüre.
Ja, horizonterweitern ist genau das richtige Wort dafür. Also man muss sich da hineinfallen lassen. Es gibt sehr, sehr viel über Sansibar zu erfahren. Es gibt über das Denken, über die unterschiedlichen Denkmodelle und Familienkonstruktionen und über auch über so Einengungen, die man sich selber gibt und von denen man sich aber auch frei machen kann, wenn man einen offenen Geist hat. Darum geht es in diesem wirklich sehr herausragenden und bewusstseinserweiterten, horizonterweiternden Roman.
Dirk Furich über den Roman Die Abtrünnigen von Abdulrazak Görner. Aus dem Englischen übersetzt hat das Buch Stefanie Schaffer de Vries und erschienen ist es im Penguin Verlag für 26 Euro. Philippe Solers hat Generationen von Schriftstellern in Frankreich inspiriert. Das schreibt die Premierministerin zum Tod des Autors, Kritikers und Herausgebers. Viele Jahre hat er für den Traditionsverlag Gallimard gearbeitet und es sich auch nie nehmen lassen, mal gegen den Zeitgeist zu provozieren. Jetzt ist Philippe Solers im Alter von 86 Jahren gestorben und Julia Borutta erinnert an ihn.
Solers war vieles. Schriftsteller, Verleger und Provokateur, in jungen Jahren Maoist, immer Antimoralist und wenn es um die Beziehung der Geschlechter ging, ein widersprüchlicher Libertär.
S'il y a une vraie femme, ça ne plaît pas à la société.
Eine echte Frau gefällt der Gesellschaft nicht, denn eine echte Frau ist das Gegenteil von Konvention, ist die Verkörperung der Freiheit an sich. Das ist selten, aber hin und wieder begegnet man welchen.
C'est rare, bien sûr. Mais ça se rencontre.
Eine Art Hommage an starke Frauen aus dem Munde desjenigen, der mit Femme, einem Roman, der aus der Perspektive einer Feministin erzählt ist, einen seiner größten Erfolge feierte. Das war 1983. Ich wollte damals etwas Neues ausprobieren. Frauen und Frauenmerkmale klassifizieren, wie in einem Periodensystem. Es gibt die Ultranegativen, die Negativen, die eher Negativen, die leicht Positiven und schließlich die Superpositiven. Wer die Negativen nicht kennt, erkennt die Positiven nicht. Für die Frauen stellt sich umgekehrt die gleiche Frage: Was ist ein Mann?
Für eine Frau ist es auch gleich. Was ist ein Mann?
Männer, Frauen, Macht. Eines der vielen Themen von Solers. In den 80er Jahren unterschreibt er eine Petition zugunsten des pädophilen Autors Gabriel Matzneff. Später nennt er diese Verteidigungsschrift absolut unhaltbar. Philippe Solers wird als Philippe Joyot 1936 in der Nähe von Bordeaux geboren. Den Namen der bourgeoisen Familie legt er bald ab. Frei sein von Zwängen und Erwartungen, im Leben wie in der Kunst. Das ist der Beweggrund des Schriftstellers.
La façon dont j'essaye de vivre consiste à ne pas séparer.
Ich will die Kunst nicht vom Leben trennen. Das heißt, ich überlege nicht, was erwartet mein Verlagshaus von mir, was ist mit den Verkaufszahlen. Meine Kunst besteht darin, mit mir selbst zu reden und herauskommen Texte. Ich versuche die ganze Zeit gemäß dieser sich nie erschöpfenden Worte zu leben.
En fonction de cette parole incessante.
Gleich mit einem seiner ersten Romane, mit Le Parc, sorgt er 1961 für Aufsehen, gewinnt den Medici-Preis. Solers wird Mitbegründer der avantgardistischen Literaturzeitschrift Tel Quel, beginnt zu experimentieren, bricht die Struktur seiner Texte auf, lässt Interpunktion weg, schreibt fließend wie im Selbstgespräch. Später sagt er: Man muss seine eigene Seele duzen, mit ihr sprechen, immer, ohne Unterlass. Der Schriftsteller arbeitet auch im Schlaf. Das fließt, das ist wie Surfen. Solers verfasst neben seinen Romanen auch zahlreiche Essays über Kunst, Musik und Literatur, setzt sich gegen Rassismus ein, prägt als Intellektueller mit Wollpulli, Zigarette und spitzbübischem Lächeln bis zuletzt die öffentliche Debatte. Die Auseinandersetzung mit dem Hier und Jetzt sei die einzige Form, im Kopf fit zu bleiben, sagt er schon weit über 80 in einer mehrteiligen Interviewreihe mit dem Radiosender France Culture. Und er beklagt:
Tout est jugé selon des critères moraux.
Heute wird alles entlang moralischer Kriterien bewertet. Das ist schlecht für die Literatur, für alle Formen der Kunst. Dieser Abweg ist dazu da, allen Schuldgefühle zu machen. Mein ganzes Leben lang wollte man mir Schuldgefühle machen. Es tut mir leid, aber das funktioniert bei mir nicht. Kurz nachdem sein Verlagshaus Gallimard die Nachricht von seinem Tod veröffentlichte, twitterte Kulturministerin Rima Abdul-Malak: Wir verlieren ein Juwel der französischen Literatur, einen unzähmbaren Charakter, der in keine Schublade passte.
Julia Borutta erinnerte an den französischen Schriftsteller und Kritiker Philippe Solers, der im Alter von 86 Jahren gestorben ist.
Straßenkritik.
Hi, ich bin Natalia Buhölzer und ich habe als letztes gelesen Annette, ein Heldinnen-Epos. Das hat mir mein Bruder geschenkt und ich habe mich sehr darüber gefreut, es zu lesen. Es ist von Anne Weber. Er hat mich überrascht. Es ist eine Geschichte von einer Frau, die ihr ganzes Leben lang verschiedenste revolutionäre Kämpfe geführt hat. Und es ist alles in Versform geschrieben und das macht das Ganze noch viel spannender. Also es beginnt in der Resistance in Frankreich und geht dann in den algerischen Widerstand über. Und durch diese Versform wird eigentlich alles Unwichtige weggelassen. Und das hat dann total Spaß gemacht zu lesen. Also sehr zu empfehlen.
In Nürnberg liest Natalia Buchholzer Annette, ein Heldinnen-Epos, vorletztes Jahr mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnetes Werk von Anne Weber, inzwischen auch als Taschenbuch zu haben bei Mattes und Seitz für 12 Euro. Vom kalten Herz über Rübezahl bis zu Marlene Haushofers Die Wand. Die Berge liefern in der Literatur immer wieder die richtige, ehrfurchtgebietende Kulisse für unheimliche Vorgänge. Auch in Vera Bucks Thriller Wolfskinder ist das so. Da verschwinden immer wieder junge Frauen in einer abgelegenen Bergsiedlung. Jetzt ist das Alpendrama auch als Hörbuch erschienen. Georg Gruber hat es sich angehört und will zum Glück trotzdem weiter in die Berge gehen.
Wir sind die letzte überlebende Kommune von Altäufern, die es in Europa noch gibt.
Der 17-jährige Jesse ist eine der Hauptfiguren in dieser dunklen Erzählung.
Unsere Vorfahren haben Verfolgungen, Zwangskonvertierungen, Plünderungen und Deportationen überlebt. Sie haben überlebt, indem sie sich versteckten. Zunächst in verborgenen Höhlen in den Bergen und später in Jakobsleiter, unserer Siedlung.
Jesse gehört mit Rebecca zu den wenigen, die jene nur schwer zugängliche Siedlung regelmäßig verlassen, um im Tal, im Dorf in die Schule zu gehen. Dort werden sie von den Mitschülern geschlagen, gedemütigt und ausgegrenzt. Rebecca will hinaus in die Welt und verschwindet ohne ein Wort des Abschieds, was niemanden groß zu interessieren scheint, außer Jesse, der verzweifelt nach ihr sucht. Auch die junge Fernsehvolontärin Smilla ist auf der Suche nach ihrer Freundin Julie, die vor 10 Jahren in dieser Gegend verschwunden ist.
Das, was wirklich relevant wäre, nämlich dass die Zahl vermisster Personen in unserer Region alarmierend weit über dem Durchschnitt liegt und nicht einmal die Hälfte dieser vermissten Fälle jemals aufgeklärt wird, das wird verschwiegen. Es sind die hohen Berge, sagen sie, die weiten Wälder. Es sind die unerfahrenen Wanderer, die das Wetter unterschätzen und in Fels- oder Gletscherspalten stürzen.
Mehr als 11 Stunden dauert dieser Alpenthriller, routiniert erzählt aus verschiedenen Perspektiven, ohne Musiken oder andere Soundeffekte, allein die Stimmen führen durch die Geschichte. Die Schriftstellerin Vera Buck hat für Wolfskinder so einige klischeehafte Versatzstücke zusammengerührt. Heimatroman, Seifenoper, Krimi. Der Gegensatz Stadt-Dorf-religiöse Gemeinschaft, die ungezähmte Natur in Form von Wölfen und Unwettern, brüchige Freundschaften, der Bürgermeister, der wie ein gütiger Alleinherrscher über alles wacht. Und dann gibt es da auch noch die engagierte junge Lehrerin Laura, sie ist neu an der kleinen Dorfschule. Auch ihr hat Vera Buck ein mächtiges Päckchen Schicksal mit auf den Weg gegeben. Laura überlebte nur knapp einen Amoklauf an ihrer vorherigen Schule. Sie verliebt sich passenderweise in den Sohn des Bürgermeisters Hofer.
Martin Hofer hat mich an meinem Tiefpunkt aufgesammelt und wieder zusammengesetzt.
Martin ist Polizist und er wird so sympathisch gezeichnet, dass er einem gleich verdächtig vorkommt.
Wir haben uns einander geöffnet. Ich habe ihm von meinem Trauma mit dem Amoklauf erzählt und Martin hat mir von seiner Kindheit erzählt. Wie sehr die schützende Hand, die sein Vater über die Siedlung am Berg gehalten hat, auch auf die Familie der Hofers gedrückt hat.
Nach einem romantischen Abendessen ist dann auch Laura verschwunden. Rebecca, das Mädchen aus der Siedlung, wird währenddessen in einem Keller gefangen gehalten. Und in einer tiefen Klamm liegen menschliche Überreste, auf denen seltene Blumen wachsen. Hier in dieser Schlucht kommt es auch zu einem ersten Showdown. Hier kämpft Smilla, die als Journalistin hartnäckig nach den verschwundenen Frauen forscht, mit dem Mörder um ihr Leben.
Blanke Panik steigt in mir auf. Sein Gesicht so nah vor meinem. Der Rucksackträger auf meinem Hals. Ich brauche Luft. Ich höre auf zu schlagen und taste stattdessen mit der Hand umher. Biege mich so weit ich kann. Finde die nasse Stelle, die Wunde an seinem Bein sein muss, und presse meinen Finger hinein. Der Druck an meinem Hals lockert sich, als er aufschreit und sich krümmt.
Wolfskinder ist ein Thriller, der mit jeder Minute, mit jeder neuen Wendung, und davon gibt es mehr als genug, absurder wird. Und immer spannender, denn irgendwann will man dann doch wissen, wer hinter dem Verschwinden der Frauen steckt und was es mit dieser seltsamen Gemeinschaft in den Bergen auf sich hat. 11,5 Stunden Hörstoff, ideal für lange Zugfahrten oder ein verregnetes Wochenende.
Georg Gruber über die Hörbuchfassung von Vera Bucks Thriller Wolfskinder. 2 MP3-CDs sind im Argon Verlag erschienen.